Vera Sharaf, I hope I'm pronouncing your name correctly, your last name correctly. Can you hear us?
Yes, I can. Can you hear me?
I'm so glad. I hope I'm sorry. I have to apologize. You may have heard what Dr. Mike Yeadon told us. Okay, we think it's important that that people hear his warnings, and I'm pretty sure that you agree with him.
Unfortunately, I think I know where it's all leading.
Yeah, can you? I know who you are. Everybody knows who you are, or should know who you are. But can you?
I'd like to sort of set the, because my perspective is different from others.
Yeah,
I'm not a scientist, but. Mm. So as a child survivor of the Nazi reign of terror, I learned indelible lessons about the nature of evil. I know the consequences of being stigmatized and demonized as a spreader of disease. My perspective is informed by my experience, by the historical record, and by the empirical evidence. We're required, as Germans know, to wear a yellow Star of David to identify us, to segregate Jews. Exclusionary laws barred the family from normal life, from attending ordinary activities. Our property was impounded. We were forbidden to participate in all educational, religious, cultural gatherings. Travel was forbidden for Jews, so there was no escape. These painful memories from my childhood sensitized me to the threat posed by current restrictive government dictates. In 1776, Benjamin Rush, a doctor and signer of the Declaration of Independence, foresaw the danger of medicine organizing as what he called an undercover dictatorship. Under the Nazi regime, moral norms were systematically obliterated. The medical profession and institutions were radically transformed. Academic science, the military, industry, and clinical medicine were tightly interwoven, as they are now. The Nazi system destroyed a social conscience in the name of public health. Violations against individuals and classes of human beings were institutionalized. Eugenics-driven public health policies replaced the physician's focus on the good of the individual. German medical profession and institutions were perverted. Coercive public health policies violated individual civil and human rights. Criminal methods were used to enforce policies. Nazi propaganda used fear of infectious epidemics to demonize Jews as spreaders of disease, as a menace to public health. This is a hallmark of anti-Semitism. Blame the Jewish people for existential threats. In the Middle Ages, Jews were blamed for the bubonic plague and the Black Plague. Fear and propaganda were the psychological weapons the Nazis used to impose a genocidal regime. And today, some are beginning to understand why the German people didn't rise up. Fear kept them from doing the right thing. Medical mandates today are a major step backward toward a fascist dictatorship and genocide. Government dictates medical interventions. These undermine our dignity as well as our freedom. First, it was vaccination mandates for children. Now it's for adults.
Let me translate that, Vera, because it's really important. And probably this in this clarity, it's never been explained before. Also, Vera Sharaf, how do you pronounce your last name?
Absolutely the way you say it. It's okay. An Israeli name.
Okay, good. Sie sagt, ihre Erfahrung basiert erstmal auf ihrer eigenen persönlichen Erfahrung als Kind. Sie ist Überlebende eines KZs und von daher kennt sie, hat sie eben das Böse, so hat sie es gesagt, kennengelernt. Außerdem hat sie natürlich die geschichtlichen Lektionen gelernt, die Geschichte, die jeder nachlesen kann. Sie hat da sehr schmerzhafte Erinnerungen, aber eben vor allem persönliche Erinnerungen. Der gelbe Stern, der damals von den Juden getragen werden musste. All das ist der Hintergrund, vor dem sie das, was sie jetzt sehen kann, beurteilen kann. Sie weist darauf hin, dass schon 1776 Benjamin Rush davor gewarnt hat, vor den Gefahren einer medizinischen Bedrohung gewarnt hat, die benutzt wird, um eine Undercover-Diktatur zu errichten. Hat dann den Bogen geschlagen rüber dazu, dass die Nazis genau das getan haben, diese Rassenhygiene, die damals, es ist ja auch ein medizinischer Begriff, die damals benutzt wurde, um das soziale Gewissen komplett zu zerstören, der Deutschen, aber auch außerhalb Deutschlands. Die Eugenik war damals das treibende Zündstoff, über den alles lief, über den die kriminellen Handlungen, hochkriminellen Handlungen gelaufen sind. Das Kennzeichen dieser Gesundheitsdiktatur waren häufiger mal das Vorgehen gegen die Juden auch schon, die wurden ja für alles Mögliche verantwortlich gemacht, für die Pest zum Beispiel im Mittelalter. Aber sie sagt, heute, das, was heute passiert, das ist so dramatisch, das ist so offensichtlich, dass jetzt langsam aber sicher immer mehr Menschen offenbar auch verstehen, warum damals in Deutschland so wenig geschehen ist. Es sind ja viele Leute haben das Land verlassen, sind in die Immigration gegangen. Viele Leute haben überhaupt nichts gemacht, sind einfach da geblieben, haben nichts zur Kenntnis genommen. Wir haben ja vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, gestern eigentlich mit jemandem gesprochen, der seinen 94-jährigen Vater gefragt hat, der gerade vor einem Jahr gestorben ist, gefragt hat, warum habt ihr nichts gemacht? Ja, wir haben Witze gemacht über die Schornsteine, hat er uns gesagt, weil wir das einfach nicht glauben konnten, weil wir das nicht glauben wollten. Weil man das nicht für möglich hält, dass sowas passiert. Und Vera sagt jetzt, verstehen vielleicht immer mehr Leute, dass es Angst war. Angst war, genau wie jetzt, Angst war, die Menschen davon abhält, aktiv zu werden. Okay.
The stark lesson, excuse me, of the Holocaust is that whenever doctors join forces with government and deviate from their personal, professional, clinical commitment to do no harm to the individual, medicine can then be perverted from a healing, humanitarian profession to a murderous apparatus. You know, the reason that the Greeks made the students of medical schools, before they were allowed into medical school, to swear the Hippocratic Oath was because they knew that in medicine you gain knowledge about how you can actually kill, and they had to promise that they would do no harm, otherwise they weren't allowed in medical school. I think they were ahead of us in understanding human nature.
Absolutely, yeah.
What sets the Holocaust apart from all other mass genocides is the pivotal role played by the medical establishment, the entire medical establishment. Every step of the murderous process was endorsed by the academic and professional medical establishment. Medical doctors and prestigious medical societies and institutions lent the veneer of legitimacy to infanticide, mass murder of civilians. T4 was the first industrialized medical murder project in history. The first victims were disabled German infants and children under 3. They were identified by midwives who reported their existence to the state. The next victims were the mentally ill, followed by the elderly in nursing homes. The murderous operations were methodical and followed protocol very, very carefully. Questionnaires were sent out to all psychiatric institutions requiring detailed information about each patient. A committee of 54 psychiatrists made the final life and death decisions for each patient. Now, the objective of T4 was to eliminate the economic burden of those the regime and the doctors deemed worthless eaters. And it was also to empty beds to make room for wounded soldiers during the war. T4 also served as a testing ground for various lethal chemical and pharmaceuticals. The financial beneficiaries of the Nazi genocide were the corporate elite. Their record of collaboration with genocidal regimes is uninterrupted. Without the financial support of Wall Street bankers and collaboration by major US, German, and Swiss corporations that provided the chemical, the industrial, and the technological material, Hitler could not have carried out this unprecedented industrialized murderous operations. Among the companies that profiteered from the Holocaust, Standard Oil and Chase Manhattan, both owned by Rockefellers, IBM, Kodak, Ford, Coca-Cola, Nestle, BMW, and of course, IG Farben and Bayer, as well as Escher Wyss. IG Farben was the largest World War II profiteer. Using Auschwitz patients as slave laborers, doctors actually sent those whom they deemed able to be slave laborers to the IG Farben factories and mines. They also had their own camp. They also conducted experiments. IBM technology facilitated the rapid implementation of the Holocaust. Census data was contained in IBM computer punch cards. The Jews of Europe were quickly identified, rounded up, segregated, deported, tracked, imprisoned, tattooed, enslaved, and exterminated. COVID-19 pandemic has exposed eugenics-driven public health policies in Western Europe and the United States. This is a chilling replay of T4. Government directives to hospitals and nursing homes essentially condemned the elderly to death. In Europe and the United States, hospitals were ordered not to treat, not to provide medical treatment, including oxygen, to elderly people in nursing homes. Several U.S. governors sent infected elderly people to nursing homes, knowing that they lacked essential safeguards to prevent the spread of the virus. Before he issued the executive order that sent 15,000, more than 15,000 human beings to death, Governor Cuomo of New York State predicted that the virus would be like fire through dry grass in nursing homes. The corporate media academy science awarded Governor Cuomo an Emmy for his TV performances that were billed as what were they billed as? There are always euphemisms, but the point was he was giving the happenings of how the virus was progressing and what was being done. And the implication was that the White House wasn't doing it, so he was doing it for them.
I saw that.
These were briefings. That was the term that was used. Yeah. Of course, we have since found out, since the Attorney General report, that it was all a lie. Yeah. And that he concealed the number of deaths. So he knew when people conceal a crime, they know it's a crime.
Yeah. Let me translate. Die besondere Lektion, die wir aus dem Dritten Reich eigentlich lernen sollten, aber offenbar nicht gelernt haben, weil sie sagt, es wiederholt sich gerade alles. Die besondere Lektion ist die, dass immer dann, wenn Mediziner, wenn Ärzte sich zusammentun mit den Mächtigen, mit den Regierungen, dann wird es gefährlich. Die Gefahr besteht, das sehen wir ja überdeutlich jetzt gerade, die Gefahr besteht, dass diese Medizin sich pervertieren lässt und für die Zwecke der Regierung einsetzen lässt. Genau das passiert jetzt. Sie weist darauf hin, dass die Griechen uns wahrscheinlich voraus waren, als sie damals gefordert haben, dass jeder Medizinstudent den hippokratischen Eid schwören muss, bevor überhaupt Medizin studieren darf, weil, so sagt sie, die lernen ja auch im Rahmen ihrer Ausbildung, wie man Menschen töten kann. Und genau das ist der Grund, warum sie damals diesen hippokratischen Eid als Eingangsprüfung sozusagen ablegen mussten, um überhaupt Medizin studieren zu können, damit sie sich darüber im Klaren sind, dass sie nicht aus dem Ruder laufen dürfen. Der Holocaust hat die entscheidende Rolle gespielt für diese Perversion der Medizin. Eine gesamte Profession, die gesamte Medizin damals in Deutschland ist pervertiert worden. Jeder einzelne Schritt dessen, was da vorging, ist mithilfe der Medizin umgesetzt worden. Das sogenannte T4-Programm begann mit einer, oder war das erste Mal, dass industrialisiertes Töten in Szene gesetzt wurden. Es begann damit, dass behinderte Kinder, die genau rausgesucht wurden, verraten wurden, letzten Endes durch diejenigen, die das berichtet haben, dass behinderte Kinder getötet wurden. Dann kamen die psychisch Kranken dran. 54 Psychiater haben sich daran beteiligt. Es wurde ganz methodisch und ganz genau protokolliert, wie das so typisch ist bei den Deutschen. Es wurde ganz methodisch vorgegangen, diese Menschen gezielt umgebracht, weil sie eliminiert werden sollten. Die waren wertlose Esser, nutzlose Esser, sollten auch Platz machen für Soldaten. Das Ganze war dann auch ein Testing Ground für neue, in Anführungsstrichen, neue medizinische Vorgehensarten, medizinische Behandlungsmethoden, natürlich auch für neue Arzneimittel. Die entscheidenden Beneficiaries dieser ganzen Sache waren die finanziellen Nutznießer waren insbesondere die großen Corporate Elites, auch damals schon. Ohne die finanzielle Unterstützung der Wall Street Banker wäre das alles nicht gelaufen, hätte Hitler das niemals durchziehen können. Es waren aber auch die Standard Oil, großen Konzerne der Rockefellers, die dahinter standen, damals schon beteiligt. IG Farben haben Zwangsarbeiter einsetzen können. Das Ganze wurde schon fast computermäßig, noch nicht ganz so digital wie jetzt, aber trotzdem mithilfe der IBM-Technologie, die dabei geholfen hat, die Leute zu vermessen bzw. den Überblick über die Menschen zu behalten, über die dann auch mit Punchcards hat man gearbeitet, auch dann tätowierten Menschen. Und sie sagt, Covid hat all das, was eigentlich längst überwunden galt, plötzlich wieder an die Oberfläche gespült. Jetzt passiert dasselbe nochmal. Das ist ein verstörender Replay dessen, was T4 damals ausgelöst hat. Die sie hat dann Bezug genommen auf das, was in den USA passiert. Ich habe einen Teil davon ja selbst mitbekommen. Ich habe gesehen, wie dann die täglichen Shows abgingen, die Pressekonferenzen, die Briefings hat sie eben genannt, insbesondere der beiden Gouverneure an der Ost- und Westküste, Cuomo auf der einen Seite, der selbst ganz genau wusste, weil er nämlich sowas gesagt hat, das Ganze wird wie ein Feuer durch trockenes Gras ziehen, der ganz genau wusste, was tatsächlich Infizierte, mit was auch immer, aber tatsächlich infizierte Menschen ausrichten würden, wenn man sie in Altenheime packen würde. Er hat es getan, hat damit 15.000 Menschen, sagt sie, zum Tode verurteilt. Und heute wissen wir, dass all seine Auftritte, sagt sie eben gerade, eine glatte Lüge gewesen sind. Er hat, inzwischen wird gegen ihn ermittelt von der Generalstaatsanwaltschaft, er hat auch die Zahlen der Verstorbenen verfälscht. Also exaktes Replay dessen, was damals im Dritten Reich passiert ist, nur diesmal eben weltweit.
Und das hat mich auch irgendwie gerade auch wirklich erschüttert, dass sie das, also sie auch gerade sagte, dass dann auch die Hebammen die Kinder quasi schon bei der Geburt verraten haben, also wer jetzt Dabinda zur Welt gekommen ist, also ich weiß nicht, ein Bein fehlt oder ich weiß nicht, was dann das Kriterium ist, ja, wo, ab wann ist man ein lebensunwerter, nutzloser Esser. Also dass das bereits schon, also auf der Ebene sich abgespielt hat, also wirklich ein grauenvoll. Und dass sie auch noch erwähnt hat, dass eben da diese 53 oder 54 Psychiater auch als Herren über Leben und Tod, denen dann die Entscheidung vorgelegt wurde, zum Beispiel welcher behinderte Mensch ist jetzt eben nicht wert, mehr dabei zu sein. Und ich finde das auch besonders schrecklich, weil ich hatte ja auch schon mal gesagt, mein Großonkel Heinrich Feuerstein, katholischer Priester, der hat ja genau diese T4-Entschluss der Nazis öffentlich kritisiert, hat sich dagegen gestellt, mehrfach von der Kanzel eben gepredigt und ist dann ja schließlich auch für sein Engagement gegen diese Euthanasie, wie will man es nennen, es ist ja also Mörderkonstellation der Nazis, ist er dann auch abgeholt worden von der Gestapo und hier schließlich dann seinerseits in Dachau im KZ da zu Tode gekommen, ja, an den Haftbedingungen. Aber ich finde, es ist wirklich, also gerade deshalb berührt mich diese Konstellation hier auch nochmal, ist ja wirklich, also auch jetzt sozusagen für mich auch in gewisser Weise, wenn man sich das so anhört, eine Art Replay. Ich hoffe nicht mit diesem Ausgang, aber es ist wirklich also schockierend, ja.
We all know this, Vera, but it's still shocking to hear this over again and to see it in context, to see what's going on right now. It's simply shocking. And Viviane pointed out that her, was war das, dein Groß?
Mein Großonkel, also Great Uncle.
Yeah, her Great Uncle. Was a priest, and he tried and preached, wanted to protect the people from this T4 program. Eventually, he too was put into a concentration camp, and he died there. So she is, even Viviane is personally touched by this, and she's just hoping that this time we will have a different outcome. I'm sure we will, but it's not going to be without a very, very serious fight.
Very serious. Mm-hmm. Okay, if you let me, I'll go on with what I have, and then you can always ask me questions.
Yeah.
In 2006, during the avian flu epidemic, H5N1, a panel of public health officials advised the Bush administration to institute quarantines and closures and measured lockdowns. Their recommendations to consider these lockdowns were completely rejected by Dr. Donald Henderson, who was an acclaimed real eradicator of, among other things, smallpox. And he wrote a report. He was the primary author. There were three of them. And the report was in opposition to what he called unscientific measure. And this is what he said, I quote, "Experience has shown that communities faced with epidemics or other adverse events respond best with the least anxiety when the normal social functioning of the community is least disrupted. Strong political and public health leadership to provide reassurance and to ensure that needed medical care services are provided are critical elements. If either is seen to be less than optimal, a manageable epidemic could move toward catastrophe. Today, debate is forbidden. A doctor is not allowed to say that. The virus is being exploited to maintain a state of fear. Lockdowns have in this time around proved to be very effective tool for social control, but they failed to change the course of the virus. People are being conditioned to submit passively to government dictates. Children who are deprived of an education are being conditioned to distrust people. Mandatory masks are an insidious psychological weapon. They demean our dignity as free human beings. They do not work in this or any epidemic, and they are the symbolic equivalent of the yellow star. Study after study has found that lockdowns destroyed millions of lives and livelihoods, throwing millions of people into poverty. Even the Wall Street Journal has conceded that lockdowns were not worth the pain. However, for global oligarchs, the COVID pandemic has been a financial bonanza. American billionaires increased their vast personal wealth by $2.2 trillion just in 2020. So I guess we really can't overlook the strong financial incentive for lockdowns that destroy competition, all the local industries in most cities certainly have gone bankrupt. We're supposed to only buy from the large Amazons.
Yeah.
This is planned. Doctors and scientists who express views that challenge official dictates are treated as heretics. They are threatened with loss of livelihood, and I'm sure you know some of them.
Oh, yeah.
Anyone who questions the safety of vaccines that have been rushed through Operation Warp Speed is muzzled and vilified by the media. Now, these COVID-19 vaccine contracts under Operation Warp Speed are totally confidential. They've even used a middle contractor who does things for the military so that those contracts can't be acquired under FOIA, Freedom of Information Act. Mm. They're not in government custody. Why? Why the secretiveness? Why has the CEO of Pfizer really tried to blackmail Argentina in Brazil? Others can examine what the financial reasoning for wanting such absolute control and assurance that they could not be sued. I mean, going to the extent of requiring them to give their military bases, their banks, and to put to get insurance in other countries. I mean, all this collateral. Why? What does he know is in the data that we don't know? If there's nothing to hide, why are they so anxious? No matter that governments have given them immunity, they already have immunity. It's not enough. Bill Gates stated in 2020 that the final solution to the pandemic will be a vaccine. You can decide what that means. Of course, he's referring to, and he knows he's old enough. But in other words, this is a kind of final solution. To ensure compliance with COVID vaccines, governments have instituted unprecedented aggressive measures. This is primarily to ensure a vigorous cash flow. They're already talking about the vaccines being required every year. Yeah. That's, again, Pfizer CEO, why not? They haven't yet even cashed in. I mean, the vaccination only began in the middle of December. What will their profits look like at the end of 2021?
I'll translate this, Vera. Sie hat auf die Vogelgrippe zurückgegriffen, die in 2006 die Runde machte. War ja auch, wie man hinterher festgestellt hat, eine harmlose Geschichte. Damals hat die Bush-Regierung erstmals offenbar Lockdowns empfohlen. Aber ein Arzt, der sich dazu geäußert hat, hat sich da massiv gegen gewendet, hat gesagt, das bringt überhaupt nichts. Dadurch ist es auch damals nicht passiert. Inzwischen ist und hat damals gesagt, dass das sind ja auch alles, was vernünftige Mediziner und Risikoforscher schon immer sagen, vernünftig in einer bedrohlichen Situation ist ein Verhalten, was die wenigste Panik auslöst, die wenigste Angst auslöst, was die am wenigsten disruptiven Maßnahmen vorsieht und eine starke Führung, die allerdings die Nerven behält und nicht zu Panik aufruft. Genau das Gegenteil von dem, was wir hier jetzt gesehen haben. Denn wenn man sich daran nicht hält, an diese eigentlich selbstverständlichen Grundregeln, warum soll man Panik machen, wenn es eine panische Situation gibt, eine böse Situation gibt, dann macht es ja nur noch schlimmer. Und genau das sagen die Leute auch oder sagten auch damals schon die Menschen, nämlich dann, wenn man diese Dinge nicht beachtet, dann kann eine an sich handhabbare Epidemie zu einer absoluten Katastrophe werden. Und das ist hier ja offenbar gezielt gemacht worden. Eine absolute Katastrophe ist verursacht worden. Heute wird dieses Virus, so sagt sie, benutzt als Werkzeug, die Menschen umzukrempeln, Kinder dazu zu bringen, dass sie sich fürchten vor anderen Menschen. Die Masken seien nicht nur die Fortsetzung des Gelben Sterns, damals aus dem Dritten Reich, sondern sie würden auch sonst die Menschen dazu bringen, sich voreinander zu fürchten. Der Lockdown hat zu einer riesigen finanziellen Bonanza für die globalen Oligarchen gesorgt. Insgesamt 2,2 Billionen Dollar sind die Vermögen dieser Oligarchen in 2020 allein gesteigert worden. Trillions sind Billionen. Ja, Trillion ist Billion in German.
I can't count them. I can't
imagine. No, nobody can. That's what's so incredible, because they have everything already. So what are they really after? But we're gonna ask you that. Also diese starken finanziellen Incentives für diese Oligarchen führen dann natürlich auch dazu, dass diese Oligarchen das, was kaputt gemacht wird, nämlich die Middle Class, die Mittelklasse oder die kleinen und mittleren Unternehmen, dass diese Oligarchen das übernehmen. Amazon zum Beispiel tritt an die Stelle derjenigen, die jetzt zerstört werden. Das Ganze wird begleitet von Mainstream-Medien, die jeden, der Zweifel anmeldet, nicht nur zum Schweigen bringen, sondern verunglimpfen, Defamation. Man kommt an keine Informationen ran, weil die Verträge, die es in diesem Umfeld gibt, alle in militärische Umfelder gekleidet werden, damit man den Freedom of Information Act, also die, wie heißen die Dinger bei uns, Informationsfreiheitsgesetze umgehen kann. Denn alles, was militärisch ist, ja, da kommt man leider nicht ran. Die Frage ist, die haben, warum sind diese, ist Pfizer zum Beispiel so vorgegangen, dass sie Argentinien und Brasilien im Endeffekt erpresst haben. Die wollten praktisch deren ganzes Vermögen haben, damit sie die bevor sie die Impfstoffe kriegen. Warum machen die das? Warum machen die das, wenn sie doch sowieso schon Immunität haben? Die können also in den meisten Ländern können die Impfschäden verursachen ohne Ende. Sie sind immun dagegen. Wobei, das muss man noch mal ganz deutlich sagen, Martin Schwab und ich und die anderen Kollegen, mit denen wir arbeiten, wir hier am Tisch sowieso, wir gehen davon aus, dass wir nachweisen können, dass sich hier um eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung handelt. Und da gibt es niemals Immunität. Also wenn wir die Bande am Ende erwischen, und wir werden sie erwischen, dann gibt es keine Immunität, auch wenn sie es noch so sehr glauben. Dann nützt es ihnen auch nichts, Brasilien und Argentinien zu erpressen. Bill Gates sagt, sie bezeichnet das Ganze, oder er sagt, die Endlösung, die Final Solution, das ist der englische Begriff dafür, für dieses Problem sei die Impfung. Nun ist Bill Gates alt genug, um zu wissen, was dieser Begriff bedeutet. Wir wissen, wo er herkommt. Sein Vater war Eugeniker. Der weiß ganz genau, was er sagt. Dass das so draußen offen ist, hat eine Bedeutung. Er sagt, er spricht von der Endlösung. Endlösung ist, sind die Impfungen. Why do you think this is happening? For what reason are the self-appointed corporate elites, corporate and political elites, and I think the political elites don't really play a role here. Most of them are just marionettes, just stupid idiots, more or less. But why are they pushing for this? What is the ultimate goal? What are they after?
Read the Great Reset.
Yeah, okay.
Klaus Schwab, that is a must. Now, it's laid out.
Yeah.
It's laid out, and it's essentially, it's to finish the job, only now it's global.
Yeah.
It's to go beyond Hitler.
Yeah.
Hitler only looked at Europe and taking over Russia, but still, he didn't think global. This is global.
Yeah.
It's about population reduction. That's always been the oligarchs' goal since John D. Rockefeller, and power, control. The technology today is far superior to IBM's punch cards.
Yeah.
What they are doing with this virus is to institute absolutely unprecedented, oppressive and repressive elements that imprison us in our homes. We're being tracked, surveyed. You know that green passports are now being instituted to have an apartheid two-class society. Mm-hmm. One class privileged, the other reviled and discriminated against. Sound familiar?
Absolutely.
Will ghettos, detention camps follow?
Yeah.
And how will people be killed? The Nazis used tattoos to identify and track Jews well, so that they don't escape, right? Well, now we've got even invasive tracking surveillance technology already done. It's been developed thanks to Bill Gates. He financed these. Mm-hmm. Including chip tattoos. Mm-hmm. Chip tattoos. Mm-hmm. Now, this Great Reset is the master plan. Mm-hmm. Just as Hitler had a master plan, the Great Reset or the New World Order or the Fourth Industrial Revolution, this is a plan, and it's out in the open, and it's been, you know, he published it. COVID, as he indicated himself, Klaus Schwab, is a wonderful opportunity to reset. Did any of us give informed consent to a reset of the world?
No way.
Well, shouldn't we? Shouldn't we be asked?
Yeah.
But this is just it. This has gone so far. Dr. Yudun talked before, I heard just the last, yeah, you know, 10 minutes, about how the agencies, the government agencies, are giving a pass under the radar. And what's all that about? Yes, they've already taken, the oligarchs already own governments. I don't believe that the way this COVID virus, it's not the virus that's the problem. It's the eugenics that's the problem. Yeah. It's never gone away. And this is, and that class, the elites, truly believe that they are Übermenschen and we are all Untermenschen.
Yeah.
That is what is driving this. So money, of course, but power. Power is, it's like a drug, I think. There are people who are absolutely evil. They do not recognize the human species as being one. Once you start having these two class systems, you will not prevent a global Holocaust. Okay. And they can do it remotely. Click, click.
If we let them.
If we let them. Now, I do want, in case you have not heard about this, this is terribly important because a new and documented investigative report just came out in February. Schwab Family Values. You must read that. Uh-huh. Father and son. Each collaborated with genocidal regimes, and this includes atomic, includes the Nazis, one generation, a continuum by the sun, including dealing with the South African apartheid regime. You must read it and you must interview him and get the documents. He documented, I've been looking for this and nothing, I couldn't find anything on the website. It was all wiped out. Nothing on the website tells you anything about Klaus Schwab before 1970. The man was born in 1938. And then when he appeared, suddenly he had, I don't know, 20 doctorates and, you know, and Harvard and Kiss. I mean, it was just, this is a continuum. He provides the intellectual reasoning. And really, it's a protocol, how they're going to work. They don't just want to control us the way they are now, telling us when we, how far distance we may stay from one another and be masked and all that. They also want to control our mind, our thinking. They want to know what we're thinking. And they already evidently have the, you know, technology has gone way, way, way beyond its scope that it should, just as medicine has. Just as government has. Government should not be interfering in our personal lives, in our medical choices. What is that? Where did that come from? It started with the Nazis. Mm-hmm. Mm-hmm. That's really why is it. My hope, while I'm still, I never thought that I would be alive to be again afraid of the same elements. I'm afraid from the same people.
Yeah.
I think that as a Jew who was persecuted under that regime, I believe that you, German, this generation, must lead this fight.
You do too.
We are connected. We were the victims. Your ancestors, right? were the perpetrators. We now must work together because each one of us, and there is, I'm sure, there's a memory going on in Germany, among Germans. We've got to plug into that and say, this time around, we won't let them get away with it. Because it really, it's worse.
It is worse.
It's worse.
We won't let them get away with this. And you're right. Let me translate this. Ich hatte eben gefragt, warum aus Ihrer Sicht machen die das, wenn sie doch schon längst alles haben? Also die haben so viel Geld, wie man es sich nicht vorstellen kann. Sie haben die Macht als Oligarchen, die Macht, die man nicht, sich nicht vorstellen kann. Und sie verweist dann auf den Great Reset, auf Klaus Schwabs Geschichte, den Great Reset, an der ja Bill Gates beteiligt ist. Sie sagt, diesmal wollen sie den Job zu Ende bringen, den die Nazis nicht geschafft haben. Darum geht es. Es geht um einen globalen Great Reset diesmal, nicht nur um die Beherrschung Europas und anderer Teile der Welt, so wie das Hitler damals gemacht hat. Sie verweist darauf, dass auch damals ja schon Rockefeller beteiligt war. Es geht um Macht und Kontrolle. Diesmal ist es nur eben ein noch nie dagewesenes Instrumentarium, was dafür zur Verfügung steht. Jetzt mit der ganzen Technik, die alles möglich macht, dieses Tracking, die Surveillance, also die Verfolgung, die Überwachung, der grüne Pass, der ja nichts anderes ist als ein digitales Werkzeug, was uns durchsichtig machen soll. Das hat uns we spoke with Naomi Wolf a week ago and she alerted us to what this digital, it's a digital passport, this green passport, what it can do. And it turns us into
everything, whatever
everything,
you want.
Everything.
The banking, you know, there are visionaries, there are people, you know, the books that have been written, though. And yeah, I mean, those things, they grasp things, you know, artists grasp things before the rest of us do. Mm-hmm. And the tragedy really was that, you know, there were people, there was a, for example, a leader, I'll be talking about this to people in Israel, because that's another target I have to deal with, who warned the European Jews in Eastern Europe, get out, leave. Mm-hmm. The place is going to burn down. Get out, leave. And, of course, most didn't, because, you know, conspiracy theorists, they didn't call it that then, but it was sort of, what is he talking about? Yes. You know, we're perfectly, you know, we're all right. Nothing's going to happen to us. Luckily, my husband's father took him seriously, left Lithuania and went to Israel and then brought the wife and the baby, and they were saved and the others weren't.
Mm-hmm. I think it's going to happen almost the same way again, except this time we're going to stop him and for good.
Really?
Yeah.
Okay.
Also es sind noch nie dagewesene Möglichkeiten, mit denen wir überwacht werden. Auch dieser grüne Pass, der uns angeboten wird, dient ausschließlich der Kontrolle und zu nichts anderem. Sie fragt ja, wie lange dauert es noch, bis wir dann diese Detention Camps haben, also die KZs haben. Die gibt es ja schon in einigen Teilen der Welt. Da prüft man schon, da versucht man schon zu pushen, lassen die sich das bieten oder nicht. Das geht so weit, dass wir nicht nur wie damals tätowiert wurden, sondern jetzt versucht man das mit Chips hinzukriegen, sodass wir mit Chips jederzeit erkennbar sind, in jeder Weise identifizierbar sind. Jedenfalls ist das der Great Reset, das ist der Masterplan, der dahinter steht, sagt sie. Die Oligarchen, denen gehört ja praktisch schon, denen gehören schon alle Regierungen, gibt ein paar Ausnahmen, aber denen gehören ja faktisch schon alle Regierungen. Es geht um Geld und es geht um Macht. Und sie sagt, da sind nun mal absolut böse Menschen am Werk, absolutely evil people, das sehe ich auch so. Es gibt einen neuen investigativen Report, den sollte sich jeder angucken, über Klaus Schwab und über seine Familie. Bis hierhin gab es nichts über ihn. Er tauchte erst 1970 auf, dann plötzlich mit 30.000 Doktortiteln. Wir wissen ja inzwischen, was Doktortitel für diese Brut bedeutet. Aber da gibt es einen neuen investigativen Report über den Vater und den Sohn, die beide auf ihre eigene Weise mit genozidalen zusammengearbeitet haben. Der erste natürlich mit den Nazis, aber es geht weiter auch mit der südafrikanischen Apartheid, hat wohl der Jüngere gearbeitet. Sie sagt am Ende, sie hätte nie gedacht, dass sie Angst vor genau denselben Leuten haben muss, vor denen sie damals Angst gehabt hat. Genau dieselben Leute sind es, die heute genau das gleiche Spiel spielen, nur diesmal eben nicht bloß für Deutschland und Europa, sondern global. Und sie sagt, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Also die Juden, die damals die Opfer waren, und wir, die damals die Täter waren, wir müssen zusammenarbeiten. Sie hofft darauf, dass da noch ein bisschen Erinnerung vorhanden ist. Ich glaube, da ist noch sehr viel Erinnerung vorhanden. So wird es sein. So werden wir das wohl nur geregelt kriegen. Ist ja auch kein Zufall, dass wir diese Kontakte zu den jüdischen Mitbürgern haben. It's funny, Vera, but it's probably not a coincidence that we have been speaking with and interviewing a number of people who are Jewish or Israeli, and that there's a really close cooperation that has come from this, and it continues. And I think you're absolutely right. It's us. We have to work together in order to stop this. But I'm, you know, the other day I spoke with one of the lawyers who we have set up an international legal cooperation. It works really, really well, including the Australians, because the Australians, the Canadians, the Americans, because we need that legal system, because it's the only one that has this powerful tool of class actions and this very powerful tool of pretrial discovery, which is the best law of evidence that anybody has ever had. And our friend Michael Swinwood, he's a Canadian lawyer who's been working with Indigenous people for two or three decades now. And he says he agrees with you. And we're going to file another international class action, this time for children only. Okay. And he says, of course, he realizes that the precursor to this is what happened in the Third Reich. But he says it goes beyond that, because he started out representing indigenous people because they have always been the target of genocidal fantasies. And he says, and I think you agree with this, it used to be only the Indians. Now we're all Indians. That's probably what we are. That's why this is global, and that's why we have to join forces and collaborate in order to stop this.
You know, one of the dangers right now is that, just as it was in the 30s, politically, the factions fighting each other, that's all set up. That's all set up. You know, Black Lives Matter, except in public health, where it's institutionalized racism.
Yeah.
So those are to divert attention from what they're really doing. Mm. One of the things that I hope that you'll do with some of your class action lawsuits is use the Nuremberg Code.
Absolutely.
Use that Nuremberg Code. I mean, again, you and I have a good reason to rely on that. And, you know, it's been cited. I know I was involved in two cases in the United States where judges, you know, cited it and absolutely used it. And nobody's ever challenged it. The beauty of the Nuremberg Code, which is why the ones on the other side, really, particularly the officials, the public health, they hate it. They hate the Nuremberg. They even, you know, the Helsinki is a little bit of a watering down as well, because the Nuremberg Code can't be changed. Mm-hmm. It's like the Ten Commandments.
Yeah, it is. It is.
You know, it was that legal decision was not challenged. The Nuremberg Code stands, and they don't know what to do with it. You see, that's the problem. Helsinki, as you know, It changes every few years, depending on what's okay, what's not okay. No, no. The Nuremberg says you're a subject, right? Not a participant. And these are experiments, not studies. Mm-hmm. It's the language is terribly, terribly important. Everything in public health is done in euphemisms. Mm-hmm. Never straightforward. When mm-hmm. they want to do a pesticide experiment on children, they call it CHEERS. Mm-hmm. When they experimented on premature infants, where one were given a lot of oxygen, the other very little, and some 23 babies died, we wouldn't have if they would have been in regular care, they call it support. And, you know, the women about to give birth thought support, oh, that means they're going to support me in this difficult time. You know, it's a premature baby, I'm afraid. That's how they hooked them.
Mm-hmm. Okay.
And of course, in these kind of experiments, yeah, it's Blacks and Hispanics.
Yeah. That is, I spoke with, of course, with Michael Swinwood, who alerted me to the fact that even close to 100 years ago, the Indians, the Canadian Indians, probably the American Indians as well, were used for all kinds of medical experiments. And then I spoke with an old Australian Aborigine. He supports a group of lawyers who are fighting this in Australia. And he says this is in the 1940s when he was a child, his mother was smart enough to realize and to understand the danger of what was going on, because they were vaccinating people back then. They were vaccinating Aborigines, using them as guinea pigs. And he said, my mother was smart enough. She took us, the children, and we moved from one place to another whenever they came closer. And that's how they survived, and everybody else died or got seriously ill. Yeah, let me translate again. Also, ich habe, sie hat eben darauf hingewiesen, dass der Nürnberger Kodex benutzt werden soll, dass wir uns auf den berufen sollen. Das ist das Endresultat der Nürnberger Prozesse, wo dann sowas wie die 10 Commandments, wie heißt das nochmal, sowas wie die 10 Gebote, insbesondere was die Medizin angeht, festgehalten wurden. Die sind hinterher in verschiedenen anderen Gesetzgebungsinitiativen, so sagt sie, hat sie auch recht, verwässert worden. Zum Beispiel der Helsinki-Code, der daraus entstanden ist. Aber immerhin das Grundkonzept, der berühmte Informed Consent, also Aufklärung, Einwilligung nach Aufklärung, das gibt es immer noch. Und das ist in seiner klaren und unverfälschten Form tatsächlich nur in dem Nürnberger Code enthalten. Es bedeutet einfach, dass niemand gegen seinen Willen zum Gegenstand medizinischer Experimente gemacht werden darf, wie das eben im Dritten Reich unter diesem berüchtigten Monster Mengele geschehen ist und seinen vielen Helfern, die er bedauerlicherweise ja auch hatte. Jedenfalls sagt sie, dass auch wir aufpassen müssen, dass viele der Auseinandersetzungen, die wir jetzt sehen können, Black Lives Matter ist ja auch so ein Ding, öffentliche Auseinandersetzungen, nichts als Ablenkungsmanöver sind, damit wir nicht sehen, was hier neben uns passiert. Dass es hier um einen globalen Genozid geht, dass es hier also um Bevölkerungsreduktion geht, das wissen wir ja schon, weil Bill Gates' Vater das propagiert hat. Bill Gates hat das auch ein paar Mal schon propagiert. Es ist eigentlich alles zu sehen, es ist alles veröffentlicht worden, nur die meisten von uns können sich nicht vorstellen, dass es tatsächlich ernst gemeint ist. So wie das der Mensch, den wir gestern gehört haben, wo er sagte, ja, der Vater, ne, der 94-jährige Vater, der dann auf die Frage, wieso habt ihr nichts gemacht, gesagt hat, ja, wir haben das nicht ernst genommen, wir konnten das nicht glauben, wir haben Witze drüber gemacht, wir haben die Schornsteine gesehen, aber das war so unfassbar, dass wir es nicht glauben können. Diesmal allerdings müssen wir es glauben, denn diesmal geht es um alles. Also den Nürnberger Code werden wir benutzen. Hatte ich ohnehin schon von Anfang an, dachte ich, das ist hier Verbrechen gegen die Menschlichkeit. This is from the very start, when I first realized what was going on, I thought this is the worst ever series of crimes against humanity ever committed, and we're going to have to look back, and we're going to have to make use of the Nuremberg Code, because that is the most important result of the Nuremberg trials. You know, of course, that there is a couple, an Israeli couple who I am in touch with, who filed a complaint with the international. Yeah, good people. I'm going to have to talk to them again. But as you can see, it does seem to be working. But no one can do it by themselves. It has to be all of us joining forces and fighting this together.
Oh, I agree. It's very important not to be splintered.
Yeah. Mm-hmm.
But it's all written out. You see, you can use the plan, the master plan, that this is where they're going. And this is not just this one person, Klaus Schwab. He leads it and he initiated it. Mm-hmm. But this is a global cabal, yeah.
Yeah, it is. It's probably no more than, say, 3,000 people who are at the very top of this. Unfortunately, they're the oligarchs you're talking about, but there's also members of the churches and
everyone has been given grants or whatever.
Yeah,
everybody's been bribed, so everybody's on board.
Yeah.
Yes. Mm-hmm. And of course the media, in that sense, look, they've been planning this for a long time.
Yeah.
One of the things, for example, which was, you know, something nobody else looked at it. There was somebody who wrote, Bill Gates was the only one through the Gates Foundation, you know, nice tax exempt, all this foundation. Yeah. They're very much involved. He was one who started very early to fund reporters, journalist schools. So in other words, you already train them. By the time they go for their jobs at CNN or CBS or whatever, they're already indoctrinated. Mm-hmm.
Mm-hmm. Yeah, that's a major problem. We spoke about this early today when our chief legal advisor, Professor Martin Schwab, not related, when he told us, alerted our attention once again to this fact. It's the media. It's the mainstream media. We call them the old media as opposed to the independent media. It's the media through which all this propaganda is working. And they've been paying them off for a long time, for probably at least a decade, if not longer.
Very long. And look, and the internet is the tech.
Yeah.
People.
Yeah.
And that's been totally... how did they come about in the first place? Mm-hmm. Most of the technology was developed by U.S. military.
Yeah, yeah. They invested in Amazon. They invested in Google, et cetera. Yeah,
that's right. Mm-hmm. And I would love to, you know, here's something. I would love to know what deal was made in 1995 between the U.S. Justice Department and Bill Gates. Mm-hmm. At that time, he was absolutely going to lose everything. Mm-hmm. They found, you know, they found the goods, in other words. And then suddenly he became a philanthropist.
Yeah.
That was how it happened. So the question is, what changed, what got the Justice Department off his back?
There must have been a deal. It's very, deal. Very obvious.
Yes, yeah. Exactly. Mm-hmm. You see, a lot of these things, I mean, if one opens one's eyes and looks at things, then you start to understand.
Yeah.
But the trouble is, this is a little bit, again, I think it was in preparation, which is most young people fell in love with the technology. Mm-hmm. It's addictive. The iPhone is absolutely addictive. You walk along the street, people aren't even looking at the lights, they're looking...
Yeah.
Constantly. They wake up and you see, now it's almost like a child with a teddy bear. Can a child imagine that teddy bear, which he loves, is going to really do something against them? They can't believe the tracking that's been used for.
Yeah.
The accumulation of all their personal secret, you know, relationships and whatever. They don't. They can't connect that. They think that we're nuts.
Mm-hmm. Let me translate that too. Also, wichtiger Hinweis, der vielleicht nicht allen Leuten bekannt ist, diese Technik, die hier gerade eingesetzt wird, Google, Amazon, Microsoft, all diese Silicon Valley Firmen sind zu einem großen Teil entweder unter Kontrolle von oder in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Militär, die teilweise investiert sind in diese Firmen. Und 1900, sie hat nochmal Bezug genommen auf ein Ereignis in 1995, das ist jetzt 35 Jahre her. 26, wir haben ja 2021, ja. Da war Bill Gates vor dem Aus mit seiner Krakenfirma Microsoft, weil er als Monopol galt, der dieses Monopol mit drastischen, brutalsten Methoden versucht hat auszunutzen. Das hat gegen sämtliche vorhandenen Antitrust-Gesetze, also Wettbewerbskartellgesetze, verstoßen. Ich habe da Videos gesehen, gespenstisch, wie Bill Gates schon damals aussah und sich verhalten hat. Und Vera Sharaf fragte gerade, da muss doch ein Deal gelaufen sein, denn das Department of Justice, das Justizministerium, hatte ihn im Griff. Man sieht das. Man sieht, dass er vollständig unter Kontrolle gebracht wurde. Und dann plötzlich war es vorbei und es gab keine Konsequenzen, keine wirklichen Konsequenzen, sondern Bill Gates veränderte sich plötzlich und wurde zum Philanthropen. Was für ein Deal, fragt sie, ist damals zwischen Bill Gates und dem Department of Justice gelaufen? Yeah, that's a really interesting question. There must have been a deal, quite obviously.
Can I just quote one thing from Klaus Schwab so we know that, you know, this is his own words. The pandemic represents a rare, narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world. Nothing will ever return to the broken sense of normalcy that prevailed prior to the crisis, because the coronavirus problems marks a fundamental inflection point in our global trajectory. What the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, digital, and biological identity. This is transhumanism, in other words. But they're serious. I know when I first heard even about the concept of transhumanism, I said, oh, that's ridiculous.
Yeah.
Oh, that was some years ago. And now there it is.
Yeah.
This is what they're planning.
Yeah.
And they've got a lot of the technology to do it.
I know. We see this danger. I do think these people are stark raving mad.
Look, so did everyone outside think Hitler was stark raving
absolutely.
Mad. It's exactly the same thing.
Yeah, we are taking this seriously, absolutely. Also sie hat ein Zitat von Klaus Schwab eben gebracht, der in seinem Great Reset ist das, glaube ich, vorhanden, davon spricht, dass nichts mehr zurückkehren wird zur Normalität, sondern dass Covid der Punkt ist, an dem das Ganze, was bis dahin aus seiner Sicht nicht richtig gelaufen ist, in die richtige Richtung geleitet wird. Und dass dies die Gelegenheit ist, all das, was schiefgelaufen ist, zu korrigieren mit der vierten industriellen Revolution. Und dann würde es eine Verbindung von, was war das, Mensch, Maschine und sonst was geben. Das ist dann dieser vollkommen irre Transhumanismus von vollkommen wahnsinnigen Leuten. Aber Vera Sharaf sagt völlig zu Recht, auch Hitler hat man für verrückt gehalten in der äußeren, in der Welt, die nicht hier in Deutschland sich abspielte, also in weiten Teilen jedenfalls. Er hat es trotzdem ernst gemeint und er hat es gemacht. Und deswegen denke ich, so irre das alles klingt, wir müssen das ernst nehmen und müssen, wie wir es jetzt mehrfach gesagt haben, zusammenarbeiten, damit das Ganze gestoppt wird, bevor es noch schlimmer wird. Okay, Vera, this is, it's, I'm not going to be able to sleep tonight, but it's important to know these things. It's important. This has always been my firm conviction. We have to know what's going on. If we don't know what's going on, we're not going to make the right choices. That's why I'm extremely grateful for you being here. We will stay in touch. I think we must stay in touch, and we will stop this.
That is what they've so far succeeded, is that people prefer to be looked the other way. Mm-hmm. And they don't realize that their entire life is, you know, they think as if they've got people convinced that by keeping, quote, it's physical distance we're talking about, and masking, that they're doing the civic thing. Yeah. They're being good citizens.
Yeah. Ja, es wird alles in Euphemismen, das habe ich noch gar nicht übersetzt, es wird alles in Euphemismen gekleidet. Es klingt alles, was passiert, gut. Hygiene zum Beispiel, es hat nichts mit Hygiene zu tun. Sie hat darauf hingewiesen, wie die Versuche an Kindern mit Pestiziden ebenfalls mit einem tollen Namen, Cheers, versehen wurden. In Wahrheit geht es um die Tötung von Menschen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Die Euphemismen sollten uns nicht täuschen. Oh man.
Und auch Scheuße hat sie noch erwähnt, ein Experiment, was man gemacht hat, wo man also Frühchen unterschiedliche Sauerstoffdosen gegeben hat. Also irgendwie 23 Mal mehr oder das weiß nicht ganz genau. Und dann hat man dieses Programm genannt Support, also Unterstützung. Und wahrscheinlich dann den werdenden, den Müttern angeboten, sie könnten an diesem Support-Programm teilnehmen. Und dann dachten die, oh, das ist was Tolles. Da hilft man nicht mir jetzt in dieser schwierigen Phase nach der Frühgeburt und so und dem Kind. Und in Wahrheit war es dann wohl ein... sie sagte, die 23, das war so, dass 23 Kinder dann gestorben sind in diesem Experiment, die wahrscheinlich hätten leben können, wenn sie eben nicht an dieser Studie teilgenommen hätten.
Ja, ja. Also, die Euphemismen sollten niemanden von uns täuschen. Die Sprache ist es nicht. Die Taten, die müssen wir sehen. Die Taten, die sich hinter dieser Sprache verstecken. Oh, wow. Vera, thank you very, very much. We will be in touch. I think if we can, and we can, hopefully we're going to be moving in the right direction from here on. And we will be able to talk to you again under maybe a lot better circumstances. But up until then, we'll just keep cooperating.
So.
Yeah.
Okay,
yeah.
You get your champagne, I'll get mine.
Okay, great. Excellent. Well, thank you very, very much. This was shocking, but very helpful, I think.
I hope so.
Mm-hmm. Have a, despite all of this, have a great weekend.
Okay. Thank you. You too.
Thank you very much.
Bye-bye.
Bye-bye.